Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Ja, herzlich willkommen noch zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist die Nachmittagssendung. Und wie heute Morgen angekündigt, wir haben einen Gast, der ist ganz besonders und mit ihm habe ich auch relativ ausführlich gesprochen. Das tut mir ein bisschen leid für euch fürs Zuhören, aber es lohnt sich auch, das kann ich versprechen, denn wir haben folgende Themen besprochen. Zum einen eine Riesenfinanzierungsrunde, 15 Millionen sind geflossen. Zum zweiten haben wir über das Thema, wohin geht's mit Europa, mit der Startup-Szene in Europa. Und dann zum dritten, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man diskriminierter Gründer ist, wenn man diskriminiert wird bei der Suche nach VC, nach Venture Capital. Und darüber habe ich gesprochen mit Osman Dumbuya. Er ist der CEO und Founder von Inkari. Und wir haben darüber gesprochen, weil Inkari gerade eine 15-Millionen-Runde gedreht hat, aber zum anderen, weil Osman eben auch dabei war, als Emmanuel Macron im Élysée-Palast gerade verkündet hat, dass wir in Europa viel mehr große Unternehmen brauchen, Tech-Unternehmen, die quasi den internationalen Unternehmen die Stirn bieten können. Und da war Osman vor Ort und hat so ein bisschen seinen Gänsehautmoment gehabt und darüber wird er gleich erzählen. Das haben wir relativ spontan. Ich habe das einfach nur auf LinkedIn gesehen, dass er vor Ort war. Da habe ich ihn darauf angesprochen. Hat sich ein tolles Gespräch daraus entwickelt. Und dann, ihr erinnert euch, wir hatten ja vor kurzem Oliver Holle hier zu Gast von Speed Invest, der über den neuen Accelerator gesprochen hat, den Speed Invest zusammen mit der Softbank ins Leben gerufen hat, um eben diskriminierten Gründerinnen und Gründern den Weg zu ebnen. Dabei konzentriert man sich primär natürlich auf Female Founders, aber auch LGBTQ, People of Color, Behinderte oder auch Flüchtlinge sollen dort gefördert werden. Also wann immer also mindestens einer aus diesen Gruppen im Team, im Gründerteam ist, dann können sie sich bei dem Accelerator bewerben. Die Bewerbungsphase läuft auch noch, aber genau darüber habe ich eben auch mit Osman gesprochen. Es ist ein super tolles Gespräch geworden, von daher jetzt genug der Vorrede. Wir gehen jetzt direkt rein ins Gespräch, nur noch ganz kurz der Verbraucherhinweis und dann geht's los.
Startup Insider Daily. Interview.
Also, ich freue mich sehr. Osman Dumbuya ist hier. Wir sprechen über Inkari. Da gab es eine große Finanzierungsrunde. Ich sage erstmal herzlich willkommen.
Danke. Ich freue mich absolut, hier sein zu dürfen und mich ein bisschen mit dir auszutauschen.
Ja, letzte Amtshandlung an diesem heißen Tag, aber das ist trotzdem, das ist ja auch ein heißes Thema. Das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung. Ihr habt 15 Millionen eingesammelt.
Ja, wir hatten nach langer Vorarbeit, darf ich nicht vergessen, also es ist, man redet oft von Startups, wenn es um komplexere Technologien geht, dann sind diese vermeintlichen Startups schon ziemlich lange am Markt. Wenn man eins zu nennen, BioNTech, heute reden wir ein neues Unternehmen, in Wirklichkeit gibt es die schon seit 20 Jahren. Einen ähnlichen Prozess sind wir auch schon durchlaufen, uns gibt es schon seit 10 Jahren. Seit 5 Jahren, 6 Jahren beschäftigen wir uns eigentlich technologisch mit den Themen, mit denen wir uns eben auseinandersetzen, darauf kommen wir später zu sprechen. Und jetzt waren wir aber von der Reife so weit, dass wir vielleicht jetzt auch das Vertrauen haben von Investoren, dort mit etwas größeren Tickets ausgerüstet zu werden, damit wir schneller und intensiver unsere Entwicklung fortschreiten können.
Ja. Über eure Investoren sprechen wir gleich nochmal. Ich habe gesehen, CGI Studio hieß das vorher, ne? Und damit habe ich irgendwie was anderes verbunden, aber tatsächlich habe ich auch versucht zu begreifen, was ihr genau tut. Da musst du vielleicht jetzt erstmal mich und auch die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Was ist das genau, was ihr da, was ihr da aufbaut?
Also zum Thema, zum Namen CGI Studio muss ich ein, zwei Sachen sagen. Aha. Die Firma, ich hatte vorher schon mal eine Firma besessen, die hatte ich in 2006 gegründet, die befasste sich mit dem virtuellen Prototypisieren. Das ist ein sehr spannendes Digitalthema tatsächlich, was hilft, alle möglichen Produkte in Bezug auf visuelle Abnahmen komplett das im digitalen Raum zu machen, wodurch man enorme Kosten spart. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn man in einem Fahrzeug Licht und Sicht, das bedeutet, wenn eine kleine Frau in den Innenspiegel schaut und man hat auf der Rücksitzbank noch eine Kopfstütze in der Mitte, kann sie dann einen kleinen Jungen sehen von 1,40 Meter, wie weit muss der Innenspiegel verstellbar sein, reflektiert sich der Außenspiegel, wenn von hinten ein Fahrzeug kommt und blendet es die Augen. Welche Materialitäten kann man in einem Raum benutzen? Sind die zu hell? Reflektieren die sich dann in der Windschutzscheibe? Und lauter solche Sachen, also viele, viele Analysen, die man da machen könnte. Auch wie das Licht auf der Straße sich streut beim Scheinwerfer. Und diese Technologie haben wir 2012 an Autodesk veräußern können. Allerdings, während wir diese Firma noch entwickelten, brauchten wir einen Dienstleistungsarm, der bei unseren Kunden, die meistens große Automobilhersteller waren, die unterstützt hat, das in den unterschiedlichen Bereichen in sozusagen in den Regelprozess einzuführen. Das ist eine komplexere Technologie. Da musste man einige Infrastruktur vorbereiten, mit den Jungs-Trainings und Mädels-Trainings machen, dass die besser mit den Technologien umgehen können und so weiter, damit das sich durchschlägt. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, weil ich eben da noch eine Unterstützung brauchte, hatten wir das outgesourced in ein zweites Unternehmen, dafür ein zweites Unternehmen gegründet, das war CGI Studio. Und da es um computergenerierte Bildgrafiken ging, ist halt der Kürze CGI, Computer Generated Images, haben wir uns da nichts weiter mehr gedacht und haben den Namen einfach genommen. Daher stammt der Name CGI Studio. Allerdings seit 2015 befassen wir uns eher mit den Interfaces in Fahrzeugen, speziell auf den Blick für autonome Fahrzeuge, die es eines Tages geben wird und wie sich der Innenraum vom Fahrzeug verändern wird, das ganze Infotainment, die Unterhaltung, aber auch natürlich die fahrrelevanten Informationen, die von der Sensorik kommen. Dafür haben wir eine Technologie entwickelt, dass Designer das schon sehr, sehr frühzeitig im Entwicklungsprozess nutzen können, um viel flexibler und kreativer zu entwickeln. Und dieses Produkt heißt Incari und der Grund dafür ist halt, dass es ein Kürzel ist für Intelligent Car Interface. Und deswegen haben wir jetzt den Firmennamen komplett umgenannt auf Incari, weil unser Kerngeschäft erstmal die Entwicklung von HMI-Schnittstellen sind. Das heißt, alles, wo Mensch und Maschine miteinander interagieren, heutzutage häufig noch über Displays, kann man unsere Technologie nutzen, um dort intuitive Anwendungsapplikationen zu entwickeln.
Ich finde, das klingt extrem komplex und also ich kann den Markt kann ich schon ungefähr verstehen. Zeitgleich, ich habe hier bei euch eben Mensch-Maschinen-Schnittstellen ein paar Mal gelesen, habe dann sofort gedacht, okay, Tesla und Elon Musk mit seinem, wie heißt es, Neuralink, ne?
Neuralink,
genau. Also die sind ja quasi kommen nochmal aus einer anderen Ecke. Wie siehst du denn den Markt der Zukunft generell? Also sowohl im, ich sag mal, autonomen Fahrenbereich, hast du es gerade gesagt, da ist ja vielleicht die Mensch-Maschinen-Schnittstelle gar nicht mehr so wichtig, ja? Und zeitgleich dann eben auch, wie werden sich der Mensch-Maschinen-Schnittstellen weiterentwickeln?
Also der Stichpunkt an der Stelle sind halt Peripheriegeräte. Das bedeutet, beim Neuralink, da verwendet man, also Elon Musk will so weit gehen, dass er einem ja Chips in den Kopf pflanzen möchte. Da glaube ich, werden wir noch einige Jahrzehnte brauchen, bis wir so weit sind, dass Leute einer solchen Technologie vertrauen. Es gibt aber schon einige Anbieter, die eben über Sensoren bestimmte Aktivitäten in Hirnbereichen scannen können. Und darüber dann Computersysteme gesteuert werden. Da haben wir auch einige Exemplare bei uns im Büro, mit denen wir testen und rumhantieren. Und die sind schon erstaunlich gut. Also dass man zum Beispiel, wenn man an links denkt, ja, dass man dann Mauscursor auf dem Screen nach links bewegen kann. Und wenn man nach rechts denkt, dann adäquat. Und wenn man sich auf einen bestimmten Punkt konzentriert, dann kann man von mir aus einen Puls schießen oder ähnliches. Sind ein bisschen Spielereien, weil es technologisch noch am Anfang ist. Aber man sieht schon, wohin die Reise geht. Und das bedeutet natürlich auch wieder Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das ist aber alles aus meiner Sicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Heutzutage ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle leider dennoch begrenzt auf Displays und Maus und Tastatur. Und da gibt es aber schon etliche Sachen, die man trotzdem nutzen kann in Form von Handschuhen oder Gesture Control, Eye-Tracking und solche Geschichten, dass man Maschinen und Computer, mit denen anders interagieren kann und anders umgehen können, als nur mit einer Tastatur und einer Maus. Ja. Da können wir uns insgesamt weiterentwickeln, als wie wir es bisher getan haben. Und eines der Sachen, die uns da bremsen, also speziell die Entwickler im IT-Bereich, sind häufig schon die Betriebssysteme, weil die darauf ausgelegt sind, dass man mit Tastatur und Maus arbeitet. Und das System, was wir anbieten, natürlich auch durch die Automobilindustrie halt inspiriert, ist ja, dass man genau eine Maus und das du im Auto nicht hat. Das heißt, da muss man irgendwie anders mit dem Computer, der da läuft, interagieren, um Dinge zu verstellen, Dinge neu einzustellen, zu konfigurieren und so weiter und so fort. Und damit Designer dort viel flexibler experimentieren können, stellen wir eben ein Werkzeugpaket zur Verfügung, wo man schon alle möglichen sensorischen Gerätschaften anschließen kann, sehr, sehr prototypisch experimentieren kann, wie die Interaktion zwischen Mensch und Maschine funktioniert, wie nahtlos die Erläuterung durch das visuelle Feedback dann auch ist. dass man viel, viel kreativer in einem Fahrzeug sich Gedanken darüber machen kann, wie ein Mensch dann ergonomisch und elegant so ein Fahrzeug bedienen kann.
Ich habe mir auf eure Webseite angeschaut, wie euer Pricing aussieht. Und ich habe dabei, bin ich nochmal ins Stutzen gekommen und habe mich gefragt, wer ist denn jetzt ganz konkret euer Zielmarkt? Weil ich habe dann ein Preispaket, glaube ich, gesehen, ab 13 Dollar oder 13 Euro oder so im Monat. Ne? Und also sehr, sehr günstig. Ich hätte jetzt gedacht, wir reden eigentlich eher über eine Lösung, die so im, ich weiß nicht, paar hundert Euro Bereich sich abspielt.
Das scheint eher ein paar tausend Euro.
Oder ein paar tausend, ja, genau.
Sicherlich angemessen.
Ja, deswegen frage ich gerade, weil also im Prinzip das klingt eher so nach Massenmarkt, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ihr eine Massenmarktlösung habt, oder?
Es ist zweischneidig. Also eigentlich sind unsere Kunden eine sehr spezifische kleine Klientel. So haben wir es ursprünglich entwickelt. Und angemessen wäre es, so ein Produkt für 15.000 bis 20.000 Euro einzupreisen. Wir haben unsere Strategie allerdings geändert, weil zum einen wir zu dem Schluss gekommen sind, dass, glaube ich, viel, viel, viel mehr Leute von dieser Technologie Gebrauch machen können, einfach um alle möglichen Softwareprodukte und Maschinensteuerung in Zukunft zu entwickeln. Und unser Businessmodell basiert aber ein bisschen auf oder ist abgerichtet auf Kunden, die enorm hohe Produktskalierung haben. Also unsere Technologie ist darauf ausgelegt, dass zum Beispiel sie eben in der Automobilindustrie Adaption findet. Nennen wir mal einen großen Automobilhersteller wie Volkswagen in Deutschland. Und wenn die dann unsere Technologie in den Regelprozess übernehmen und die nutzen, dann gibt es einen zweiten Lizenzierungsschritt, wo eben das Interface, das da erstellt wurde, pro Fahrzeug, was ausgeliefert wird, lizenziert werden muss, so wie man es beim Navigationssystem kennt. Ja? Und das heißt, wenn man ein Navigationssystem im Fahrzeug hat, dann wird für jedes Fahrzeug ein bestimmter Preis erzielt. Und darüber, wenn man dann über Millionen Stück redet, refinanziert sich halt auch die Entwicklungskosten, die wir in den letzten Jahren reingesteckt haben.
Also so eine Art Pricing-Modell als trojanisches Pferd, ja?
Wenn man es negativ ausdrückt, ja.
Ich meine das gar nicht negativ. Ich ziehe meinen Hut davor. Das ist ja sehr, also das ist ja im Prinzip so, vielleicht MP3, ne? Fraunhofer mit dem MP3 hat ja im Prinzip so ein Lizenzmodell einfach, ne? Wo man auf tausende Millionen von Geräten drauf ist.
Richtig, ja. Und es ist aber ein gängiges Preismodell in vielen Themen, die auch in der Automobilindustrie stattfinden. Also ob es jetzt um LiDAR-Technologien geht oder sowas, wird häufig dann pro Fahrzeug lizenziert. Das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Ach, aber
ja. Ist LiDAR auch eine Technologie, die man lizenzieren muss, ja?
Ja, na klar. Also die meistens muss man das dann, also wird es dann per Chip verkauft, weil auf den Chips dann die Berechnung und die Interpretation der Auswertung von dem Scan dann stattfinden. Aber auf diesen Chips ist dann halt bestimmter Softwarecode hinterlegt und der wird ausgewertet und dann muss die Automobilindustrie halt pro Fahrzeug diesen Chip kaufen, kostet dann x Euro und dann kommt an der Stelle die Skalierung. Das Geschäftsmodell von Mobileye oder sowas.
Ja, ja und wo steht ihr denn jetzt gerade heute? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr hattet schon Kunden, aber das war, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, noch die alte Firma. Wo steht ihr mit der neuen Firma jetzt gerade?
Also die alte Firma hat eine Liste von Kunden. Es sind auch dieselben Kunden, mit denen wir heute im Prototypenbereich sind. Leider sind wir noch nicht in der Serie auf der Straße, weil eben die Entwicklungszyklen im Automobilbereich dann doch einige Jahre dauern. Aber wir arbeiten mit etlichen Kunden im Volkswagen-Umfeld, Lamborghinis zu nennen, mit Porsche. Es ist ein langjähriger Kunde von uns, mit dem wir in einer Frühphasenentwicklung uns engagieren und mit denen zusammen gucken, wie wir unsere Technologie dort nutzbar machen können. Aber es sind eine Vielzahl. Hyundai und Kia Motor fällt mir gerade nochmal ein. Die haben jetzt entschieden, dass die mit unserer Technologie perspektivisch in die Serie gehen. Also wir machen jetzt die ersten richtigen Schritte, um dort durchzustarten.
Und jetzt ist Lukas Gadowski bei euch eingestiegen. Ja, und zwar nicht zu knapp, finde ich. Ne? Ich glaube, die Runde wird ja primär von ihm gestemmt sogar, ne?
Ja, das stimmt. Er ist im Lead. Da sind allerdings noch ein, zwei kleinere Investoren auch dabei. Aber der größte und relevante Teil kommt absolut von ihm. Und in dem Zuge allerdings muss man vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, dass unser Scope sich auch letztlich verändert hat. Ja. In den letzten Jahren, an denen wir an unserer HMI-Lösung gearbeitet haben, die notbasierte Werkzeuge zur Verfügung stellt, die alle möglichen 3D-Elemente, 2D-Elemente kombinieren kann, Zeichenwerkzeuge zur Verfügung stellt, um eben moderne Interfaces zu erstellen. Also letztlich, dass wir jetzt ein Werkzeugpaket haben, mit dem wir Interfaces gestalten können, wie wir es sonst aus Sci-Fi-Movies kennen und eben nicht Qt-basiert, wo man immer diese Fenster hat und so weiter, dass es einfach viel dynamischer dargestellt wird, war dann bei Integration unserer Technologie bei unseren Kunden, kam ab einem bestimmten Punkt halt immer, okay, welches Betriebssystem sollen wir nun verwenden, damit ihre Applikation perfekt läuft. Und nach einigen Iterationen mit diesem Thema sind wir dann vor 3 Jahren dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, wir schlagen jetzt einen etwas anderen Weg ein. Wir werden das Thema Betriebssystem selber angehen und werden dort eben im Industriebereich einfach unser eigenes Operating-System zur Verfügung stellen, was gewährleistet, dass unser Dashboard sozusagen, also letztlich die Oberfläche, die man sieht, ist ja dann nur noch unsere Applikation. Und die Bibliotheken, die das Betriebssystem im Hintergrund ausmachen, werden wir so einschränken, dass nur noch diese Komponenten dabei ausgespielt werden für das dedizierte Embedded-System. Also das sind dann die Computer, die hitzeresistent sind, kälteresistent sind, hochleistungsfähig sind und in so einem Auto verbaut werden. Naja, also von der CPU-Lastung nicht ganz so hochleistungsfähig sind. Da muss man sehr mit den Ressourcen umgehen, aber von ihrer physischen Beschaffenheit, dass wir für die ein dediziertes Betriebssystem ausleiten und sicherstellen können, dass unsere Applikationen, die wir darauf laufen lassen wollen, auch funktionieren. Dadurch generieren wir dann super minimalistische Betriebssysteme, die in Bruchteil von einer Sekunde, also 0,05 Sekunden launchen und wo dann nur wenige Sekunden später das gesamte Interface und alle Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Und mit dem Gedanken haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das jetzt im industriellen Bereich für Embedded-Systeme machen können, dann könnte perspektivisch vielleicht eine Option stehen, dass wir dort einen Standard anbieten können für eine Industrieanwendung basierend auf unserem Betriebssystem. Und das ist eins der Themen, die Lukas Gadowski auch motiviert haben, uns hier zu unterstützen. Dass wir vielleicht eben, wenn man im Consumer-Bereich noch auf Google und Apple setzt, wir zumindest als Europäer im Industrial-Bereich eine Alternative anbieten können, die dann europäisch basiert ist, die ein bisschen europäische Kultur auch in die IT-Technologie einführen lässt, einfahren lässt und wir dort eine einheitliche Plattform entwickeln können, die dann, sei es in White Goods für Kühlschränke, Waschmaschinen und ähnliche Geräte, aber eben auch bei Autos oder Flugzeugen und Schiffen verwendet werden kann.
Ja, ich hatte mich tatsächlich gefragt, wie Lukas Gadowski zur ganzen Mobilitätsbranche passt, aber ich habe da mal geschaut in seinem Portfolio. Er hat ja zumindest mal Miles Mobility, da ist er glaube ich sogar Mehrheitseigentümer, wenn ich es richtig weiß, ne? Wobei das ja richtig, kein Produzent ist. Und dann ist er ja auch bei Volocopter beteiligt, ne?
Also Lukas ist vielfältig beteiligt. Ja. Der hat mehr als nur ein Drohnenprojekt, in dem er involviert ist.
Ich habe gesehen, es gibt ein Unternehmen, das heißt TIE Fighter. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Ja. Das ist sehr spannend. Muss man ihn mal fragen.
Da müssen wir vielleicht nochmal direkt mit ihm ein Interview führen. Also es ist eine lange Liste von Projekten, in die wir jetzt mittlerweile dann auch involviert werden.
Ach ja.
Was natürlich wahnsinnig spannend ist. Und alle haben dasselbe Problem, dass in den heutigen Iterationszirkeln, also Zyklen, wenn man so ein HMI entwickelt, einfach Jahre draufgehen, um dort ein voll funktionsfähiges Paket zu entwickeln. Und mit unserer Technologie kriegen wir das in 6 bis 8 Monaten hin. Und bei komplexeren Themen, wenn es jetzt um Fahrzeuge wie eben von klassischen Automobilherstellern geht, da sitzen die heute teilweise 3 bis 4 Jahre dran. Und allein durch die optimierten Prozesse, wo wir so viele Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass unterschiedlichste Fachbereiche alle auf einer Plattform arbeiten können, kann man solche Entwicklungen auf 18 bis 12 Monate reduzieren und teilweise sogar noch schneller.
Sehr spannend. Also mit Blick auf die Uhr, weil wir haben ja noch 1, 2 andere Themen, über die wir noch kurz sprechen wollen. Osman, sag doch vielleicht mal, du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie euer Büro, eure Teamkultur und so weiter beschaffen sind und einfach mal sagen, wen ihr gerade sucht.
Okay, in 2 Sätzen ist schwierig, aber ich versuche mal. Also zum Thema Kultur kann man sagen, das Team, mit dem ich arbeite, wir arbeiten schon seit Jahren zusammen. Große Teile des Teams stammen auch aus meiner ursprünglichen Firma, die ich damals schon eben entwickelt hatte und die wir veräußert haben. Die sind mir aber dann nach und nach in meine neue Firma gefolgt. Und da sind wir, ohne das jetzt überzubewerten, aber da haben wir schon eine familiäre Wandlung. Ja, das ist schon ein eingeschworenes Team. Und dennoch ist es so, dass jetzt durch den Finanzierungsschub das Team natürlich mehr wächst, wir neue Player dazu kriegen, aber wir versuchen dort eine Kultur des Vertrauens und des Teamworkings aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, gerade wenn es um Themen geht wie Deep Tech, das sind halt einfach Entwicklungen, die sind nicht in, das sind keine simplen App-Entwicklungen, die in 3-4 Wochen fertig sind, wenn man irgendwie an den Markt geht, sondern da muss man häufig intensiv ins Studium gehen, man muss sich mit der Materie als solches befassen, bevor man sich an den Computer setzt und codet. Also wir suchen Leute, die wirklich fachübergreifend denken können und eben auch die Anforderungen, die ganz, ganz andere Leute haben, wie in unserem Fall, ob es Designer sind, ob es Ingenieure sind. Wir machen ja für die Informatik, aber wir müssen deren Anforderungen in Informatik, Sprache, in Computer Science übersetzen. Und diese Offenheit muss man einfach mitbringen, sich da immer wieder in den Sparring zu begeben und zu verstehen, was unsere Kunden von uns anfordern. Unsere Location ist gerade, unser Büro findet sich im Umbau. Wir sind im Sony Center in Berlin und haben dort eine Etage, die jetzt für uns vorbereitet wird. Und durch die Corona-Krise hatte ich damals letztes Jahr schon sehr frühzeitig entschieden, schon im Februar, dass wir komplett auf Homeoffice umstellen. Es hat wunderbar funktioniert. Die Effektivität ist in dem Rahmen sogar noch weiter gestiegen. Allerdings ist natürlich sind Themen wie Teambuilding etwas schwieriger geworden. Und da freuen wir uns jetzt schon sehr wieder, uns endlich im Büro zusammenzufinden und gemeinsam zu brainstormen, am Tisch zu sitzen, uns in die Augen zu sehen und ein bisschen wieder mehr Normalität zu genießen. Aber die Komponente, dass wir flexibel sind, dass jeder irgendwie nach seinem Tempo, nach seinem Freiraum arbeitet und wie wir jetzt die Erfahrung, die wir jetzt mit Homeoffice gemacht haben, werden wir sicherlich auch in die Zukunft weitertragen.
Super. Und dann habe ich dich im Vorfeld gefragt, ich habe ein Posting von dir gesehen, du warst mit in Frankreich gerade, ne? Du kommst zurück aus Paris und warst, ja, ich sag mal, bei dieser fast historischen Verkündung, Ankündigung von Emmanuel Macron dabei, der gefordert hat, man möge doch in Europa bitte 10, ich glaube, Gigacons, nee, was sind das, also 100 Milliarden Companies aufbauen, ne? Wie hast du denn den Termin wahrgenommen?
Also für mich war es erstmal eine große Ehre, in den Élysée-Palast eingeladen zu werden und dort an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Aber zur Sache, um die es da wirklich geht, glaube ich, dass es ein sehr wichtiger Weckruf oder zumindest Ausruf nach Europa war, dass diese Zielsetzung gesetzt werden muss. Weil ich zu einem der Unternehmer gehöre und ich glaube, ich bin Teil einer Unternehmergeneration. Ich kenne viele andere Leute, die mit mir damals gestartet haben, Mitte der 2000er und tolle Projekte, tolle Unternehmen entwickelt haben und sehr viele von uns diese Unternehmen in die USA an amerikanische, neue amerikanische Eigentümer veräußert haben. Und es ist natürlich schade, dann zu sehen, was dann im zweiten Schritt aus diesen Entwicklungen wird. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, obwohl nicht wirklich signifikant relevante Entwicklungen in unser damaliges Projekt eingeflossen sind. Ich will jetzt nicht mehr auf ein Schiff reden, aber ohne sichtbare Weiterentwicklung, ja, die in unser damaliges Projekt eingeflossen sind, ist das Projekt heute fast 1 Milliarde wert und wir haben es damals für knapp 50 Millionen veräußert. Und das ist einfach traurig zu sehen, dass wenn wir das Asset hier in Europa hätten weiterentwickeln können, wir halt auf diesem Wege in Europa ein Unicorn entwickeln können. Und bei vielen anderen geht es auch so, dass sie halt ihre Projekte dann veräußern, für sich selbst natürlich und dann ausgesorgt haben, aber dann nicht immer zielgerichtet solche Projekte weiterentwickelt werden. Und ich glaube, dort in Europa anzustoßen, dass wir versuchen sollten, mit großen Partnern, mit den bestehenden Enterprises, die es hier gibt, Firmen wie Apple, Firmen, die bereit sind, ihnen die Stirn zu bieten, zu entwickeln und aufzubauen, damit wir eben auch in der digitalen Sphäre unsere eigene Kultur, unsere eigene Gesetzgebung, ja, Ideologie einbauen können, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wenn wir dort nicht entgegentreten, dann werden wir irgendwann die Wahl haben zwischen amerikanischer Technologie, die amerikanisch ideologisiert ist, oder chinesischer Technologie, die chinesisch ideologisiert ist. Und unsere Bestreben und unsere Vorstellungen würden dabei unter die Räder kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier in Europa die Ernsthaftigkeit dieser Thematik verstehen und wirklich mit großer Anstrengung versuchen, dort eigene Champions aufzubauen, um unsere eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. Ich muss da noch einen Satz ergänzen, damit man das vielleicht nachvollziehen kann. Ja. In den USA ist es so, das weiß man ja weitestgehend, dass die Leute eher sehr staatskritisch sind und eben nicht wollen, dass der Staat so viel kontrolliert. Gleichzeitig vertrauen aber die Amerikaner sehr stark privaten Entrepreneuren, was einfach Teil ihrer Kultur ist. Ja. In China wiederum ist es so, dass die Leute den einzelnen Playern nicht vertrauen, weil sie in der Vergangenheit halt viele Korruptionsprobleme haben und deren Staat genau derjenige ist, der solche Leute dann eben belangt und sanktioniert. Und deswegen bringen die Leute dort dem Staat sehr viel Vertrauen entgegen und haben gar kein Problem damit, dass der Staat dort die Hoheit über alle möglichen Daten hat. Ich glaube, wir Europäer sehen das so, dass wir doch gerne selbst die Kontrolle über unsere Daten haben und steuern wollen, wer welche Daten von uns bekommt, monetarisiert, auswertet und weiterverkauft. Und um solche Kontrollen wieder zu kriegen, müssen wir halt eigene Plattformen entwickeln, die das gewährleisten. Und wenn wir dann nur auf Google oder auf eine Alternative aus China setzen können, dann haben wir an der Stelle einfach gar keine Kontrolle. Und das ist eins der Themen, die Macron eben mit sowas angestoßen hat. Also es reicht nicht nur irgendwie die nächste App zu entwickeln, wo ich billig Tierfutter finde, sondern wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Amazon die Stirn bieten können. Wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Google die Stirn bieten können. Und wir müssen Technologien entwickeln, wo wir einem Apple und einem Microsoft die Stirn bieten können. Und da gehen die Chinesen ganz anders ran. Die haben in den letzten 25 Jahren alles aufgeholt. Die haben zu allem Alternativen, selbst im Raumfahrtprogramm, ja, geben sie langsam die Marschroute an. Und das sind Jahre an Arbeit, die da eingeflossen sind. Und diese Jahre an Arbeit steht uns aber leider noch bevor. Und ich glaube, da müssen wir langsam aufwachen und diese Themen ernsthaft angehen.
Also es ist ein schönes Plädoyer, wobei die Politik ja wahrscheinlich primär auch die Aufgabe hat, vor allem den Weg zu bereiten, ne? Also Steine aus dem Weg zu räumen und also jetzt gar nicht agieren muss an sich und Technologien bauen soll, sondern quasi eher die Rahmenbedingungen setzen soll. Der Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups hat das kommentiert und hat gesagt, zum einen, Angela Merkel hat das Thema Startups nie richtig mit Passion besetzt und hat dann zugleich gesagt, dass er Macron total glaubwürdig fand bei seinem ganzen Auftritt. Hast du das auch so gesehen?
Das kann ich absolut teilen. Also ich glaube, wir hatten in dem Raum dort mit Macron wirklich eine Aufbruchsstimmung allesamt, ja, weil einfach mit einem Mal dieses gemeinsame Mindset von völlig verschiedenen europäischen Unternehmen und Investoren und Entrepreneuren, die alle dort waren, wir wussten, dass wir an einem Strang ziehen. Ja. Wir wollten irgendwie was Tolles für Europa aufbauen und wir legen hier gerade die Grundlagen, um in die richtige Richtung zu gehen. Und da teile ich absolut die Auffassung von Herrn Miele. Die Sache ist nur, dass was Sie vorher angesprochen haben, es liegt nicht nur in der Verantwortung der Politik, es liegt in der Verantwortung von allen, weil man kann es Entrepreneuren nicht verübeln, dass sie ihre Unternehmen verkaufen, wenn jemand mit einem großen Scheck um die Ecke kommt und sie selber vielleicht nicht mehr die Perspektive sehen, ein Unternehmen so weit zu entwickeln, dass es ist wie ein Facebook. Aber jemand sagt, ey, für 100 Millionen Euro nehme ich dir den Laden ab. Gleichzeitig, also das ist das, was Entrepreneure in Zukunft vielleicht lassen sollen und von dieser Verführung sich bemühen zu widerstehen, weil natürlich haben wir hier auch das Potenzial, große Enterprises entwickeln zu lassen. Ja. Und der zweite Schritt ist aber, dass wir auch dort das Vertrauen der Investoren brauchen. Auch in diesem Meeting haben wir festgestellt, dass Unmengen von Geldern aus Europa in die USA fließen, alle in Silicon Valley fließen. In Summe sammeln die jedes Jahr 700 Milliarden ein. Und in Europa haben diese Startup-Unternehmen in Summe 50 Milliarden eingesammelt. Da kämpfen wir nicht mit denselben Mitteln und müssen aber der Markt ist offen für alle und wir müssen versuchen, uns dem entgegenzustellen. Es erscheint ja auch noch bei vielen Leuten irgendwie, dass Unternehmen wie Apple und Google und Amazon Startups sind, aber diese Firmen sind mittlerweile ein halbes Jahrhundert alt, ja, und Amazon auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Also wenn jemand hier mit 25.000 Euro eine Firma gründet und sagt, ich möchte jetzt hier irgendwas Großartiges entwickeln, ja, und du hast solche Powerplayer da drüben und alle tun so, als wenn wir im selben, also dieselbe Pace gehen können, dann ist das, entspricht das nicht der Realität. So, das bedeutet, wir müssen einfach auch realistisch an Startups, speziell an Leute, die komplexe Technologien entwickeln, rangehen und sagen, so, das ist keine App, die in 3 Wochen fertig ist, die wir in den App Store laden und dann 1 Million Mal verkaufen. Nein, da müssen Leute vielleicht 10 Jahre entwickeln, bevor ein brauchbares Produkt rauskommt. Ja? Und leider ist trotzdem das Mindset bei uns häufig so, dass man, selbst wenn man die Entwicklung schon in die positive Richtung gehen sieht, nicht immer eingestiegen wird. Und jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir wieder festgestellt, dass wir erstaunt schauen, was da Tolles aus BioNTech geworden ist und dass die so schnell waren mit dem Impfstoff. Aber als Partner haben sie nicht Bayer oder BSF oder Sanofi gefunden, sondern Pfizer. Und wieder sind unsere Player, die BioNTech hätten helfen können, früher marktready zu werden, schnell ein großes Unternehmen aufzubauen, die Produktionskapazitäten in eigener Hand, in eigener Regie schnell umzusetzen und denen die Erfahrung mitkommen zu lassen. Weil das fehlt ja kleinen Unternehmen. Wir haben nicht die Erfahrung, wie man 1 Million oder 1 Milliarde Impfdosen pro Jahr baut. Ja? Sondern die Jungs haben ja bis vor einem Jahr noch gekämpft, wie kriegen wir unser Medikament zusammen. Die denken ja noch in ganz anderen Sphären. Und da brauchen wir diese großen Partner, die uns helfen, solche Dinge dann auf die Straße zu bringen. Und da sind die Amerikaner einfach viel, viel früher dabei und springen schon viel, viel früher auf den Zug. Und das Ergebnis ist dann, dass unsere Arbeit dort landet. Und das müssen wir ändern. Und das macht nicht einer. Und das entscheidet auch nicht die Politik. Da müssen alle ran.
Ja, ich war mal vor 5, 6 Jahren war ich mal auf einem sehr, sehr spannenden, bei einer Roundtable-Diskussion eingeladen. Und da war der Alexander Kutlich, damals der Geschäftsführer von Rocket Internet. Und der wurde gefragt, damals wurde WhatsApp gekauft von Facebook für, ich glaube, roundabout 20 Milliarden. Und da wurde gefragt, ob sowas auch hätte in Europa passieren können. Und da hat er gesagt, dass WhatsApp, wenn es in Europa entstanden wäre, für 20 Millionen verkauft worden wäre.
Und zwar, wenn es hochgekommen wäre.
Wenn es hochgekommen wäre. Also, wir reden jetzt vor 5, 6 Jahren, ne? Also schon ein bisschen her. Aber das zeigt so ein bisschen, also bestätigt quasi das, was du gerade gesagt hast. Und wahrscheinlich muss man genau daran, dass man eben auch dafür sorgt, dass Leute mutig sind, ihre Firma auch hier dann wirklich zu einem. Ja, Peter Thiel hat es auch mal gesagt, wenn du eine große Firma bauen möchtest, dann darfst du sie nicht verkaufen. Ja,
aber was macht man, wenn man Jahr für Jahr ums Überleben kämpft?
Klar.
Und macht es 10 Jahre lang, weil man 10 Jahre lang in Forschung, Entwicklung, Ausreifung seines Produktes gearbeitet hat und immer noch keine Marktresonanz bekommen hat und man jedes Jahr Angst hat, dass einem die Puste ausgeht, das ist die Situation, in denen Startups häufig sind. Ja, und dann kommt irgendjemand, gerade wo man anfängt, irgendwie Traction zu gewinnen, das beobachten natürlich unsere Wettbewerber. Ja, sobald jemand irgendwie mit der Nase sozusagen aus dem Meer des Durchschnitts heraussticht, ja, dann stehen Partner da und sagen, hey, willst du es verkaufen? Und meistens sind es nicht die Europäer, sondern unsere Kultur ist halt so, beweis dich erstmal am Markt, sei 10 Jahre dabei, dann reden wir mit dir. Und das ist einfach viel zu spät.
Ja. Nee, von daher cool, also dass du das auch miterleben durftest. Es klingt so, du bist ja richtig angesteckt, das merkt man. Stichwort Herausforderungen, Schwierigkeiten. Ich hatte dich vorher gefragt, ob ich dich ansprechen darf, weil es gab gestern noch ein Interview bei uns, was wir veröffentlicht haben mit der Softbank, beziehungsweise mit Speed Invest, der Oliver Holle war hier. Die haben einen neuen Accelerator rausgebracht, der kommt aus Amerika, wird jetzt eben in Europa auch quasi gerade gestartet oder Bewerbungsphase läuft gerade. Und der ist speziell dazu da, um Diversität in Gründerteams reinzubringen. Also speziell möchte man fördern, dass es Gründerteams gibt, wo People of Color, weibliche Gründerinnen, LGBTQ, Menschen mit Behinderung oder Geflüchtete irgendwie mindestens eine Person davon sind. Und die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt nicht, ne? Man hört es dir ja auch nicht an, aber du bist wahrscheinlich ursprünglich nicht aus Deutschland, ne?
Nee, ich selber bin nicht mal in Deutschland geboren, sondern in Sierra Leone geboren. Meine Eltern sind mit mir hierher migriert. Allerdings lebe ich hier schon, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Bin ich dann da schon so eingedeutscht, dass man, sagen wir, in meiner Aussprache und Tonation nicht mehr feststellt, dass ich eigentlich andere Wurzeln habe. Aber dennoch bin ich als schwarzer Mensch mit den typischen Vorurteilen und Nachteilen, die daraus resultieren, immer konfrontiert worden. Ja. Ich weiß, dass viele Zuhörer sicherlich das empfinden werden, dass es eine subjektive Erfahrung ist, aber ich habe es einfach in meinen 20 Jahren Unternehmertätigkeit oder 18 Jahren so häufig erlebt, dass Leute mit halbseidenen Projekten, die kein Hand und Fuß hatten, rucki zucki 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen raisen konnten Und bei uns, wir haben schon laufendes Geschäft gehabt, wir haben schon Millionen Umsätze gehabt und ich hatte keine Chance, jemals einen Euro zu bekommen. Also vor Lukas Gadowski hatte ich kurz davor den ersten Investor gehabt, der jemals in meine Firma Geld reingesteckt hatte. Und da war sicherlich auch ein Teil der Begründung, dass wir uns einfach seit 15 Jahren kennen. Ich kann das nur begrüßen, wenn Leute da mehr open-minded sind, ihre Vorurteile vielleicht ein bisschen nach hinten stellen und Menschen wie mir einfach eine Chance geben, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Und in diesem Zuge kann ich auch nur sagen, dass einfach bunte Teams wesentlich effizienter sind, weil Leute aus völlig unterschiedlichen, mit völlig unterschiedlichen Wurzeln, mit unterschiedlichen Ursprüngen komplett unterschiedlich Dinge betrachten. Ja, und Macron hat das auch bei Scale Up Europe oder eben im Élysée-Palast angesprochen, dass Diversität eins der essentiellen Kriterien sein muss für Firmen, um in Zukunft Förderung zu bekommen, weil aber auch eben diese Diversität und die Vielfältigkeit, speziell die wir in Europa zusammen bekommen, einfach eins unserer Stärken ist und eins unserer Powerhouses ist, die wir auf diesem Kontinent haben. Ja? Dass wir so viele verschiedene Ideen zusammenbringen können. Deswegen kommt fast alle Kreativität, die wir auf der Welt entdecken, aus Europa. Aber wir müssen halt auch lernen, unser kreatives Potenzial dann in serientaugliche Produkte umzusetzen. Und daran kranken wir noch und das müssen wir unbedingt angehen.
Also auch wenn wir jetzt schon lange über die Zeit sind, aber ich finde, es ist echt ein wichtiges Thema und ich finde, du vertrittst es auch sehr sachlich. Kannst du mir mal dann vielleicht nochmal kurz, also wir möchten jetzt keinem Investor da auf die Füße treten, aber weißt du, ich habe in diesen ganzen Female-Founder-Debatten, da bekommt man schon mit, dass da die Investoren jetzt aufwachen, aber ich habe da immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen on vogue auch gerade, dass man halt irgendwie versucht, jetzt irgendwie so das Thema, also jetzt auch, ich möchte jetzt den Frauen nicht zu nahe treten, ne? Aber es ist irgendwie insgesamt ja ein schwieriges Thema. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so tatsächlich richtige Diskriminierung bei Investoren? Gibt es da Vorbehalte, dass die einfach, also weil ich kann das natürlich jetzt aus deiner Sicht gar nicht, also ich kenne deine Rolle da nicht oder deinen Blick da drauf, aber das muss ja extrem frustrierend sein, wenn man sich da quasi ja die ganze Zeit gegen die Wand rennt, ne?
Also es ist einfach so. Ich meine, es sind immer Erfahrungsberichte, die sind immer schwer zu beschreiben. Man will auch niemandem Unrecht tun, aber wir können es ja vielleicht mal an gewissen statistischen Merkmalen festmachen. Ja? Es ist doch kein Zufall, dass die Unternehmer, die in den letzten 20 Jahren im IT-Bereich, wo so viele Menschen unterwegs sind, wo Inder dabei sind, wo Chinesen dabei sind, wo manchmal auch ein Schwarzer dabei ist, wie ich das bin, ja, und Menschen aus so vielen Nationen, die Big Player aber Menschen sind wie Elon Musk, Jeff Bezos, ich kann die Reihe weitergehen, ja, Mark Zuckerberg und so weiter und so fort. Das ist doch ein bestimmter Stereotyp. Und die Schlussfolgerung müsste doch dann sein, dass nur diese Jungs fähig sind, solche Unternehmen aufzubauen.
Ja, wobei da muss ich jetzt fast widersprechen, weil ich habe gerade neulich gesehen, und das ist fast mal ein Artikel wert, wie viele Inder in Top-Positionen in den US-Konzernen gerade in
Tech-Konzernen sind. Aber wir reden ja von Entrepreneuren.
Das stimmt, ja,
das sind ja zwei Paar Schuhe.
Ja, da hast du recht.
Ich sag ja, die IT-Welt ist ja divers, aber wenn ich mit einer Idee zu einem Investor gehe und ihn darum bitte, mir 200 Millionen auf mein Konto zu überweisen, dann findet er es besser, wenn es ein blonder, weißer Mann ist.
Ist ja irre, ja. Also finde ich extrem frustrierend. Also das ist natürlich jetzt, wir reden hier nur über Einzelmeinungen und wir möchten nichts verallgemeinern, aber ich fände es extrem frustrierend, wenn das so ist, weil und umso begrüßenswerter ist es natürlich, wenn dann eben so ein Speed-Invest hingeht und so ein Accelerator aufbaut. Ne?
Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, dass es passiert und das wird ein Gewinn für alle sein. Und wo wir über vielleicht also weltweite Positionierung sehen, wir sehen ja eine ähnliche Diskriminierung in China. Es ist ja auch dort kein Zufall, dass eben nur bestimmte Stereotypen dann dort erfolgreich sind. Ja? Wenn es dann Jack Ma gibt, der seine Firma aufbaut, der Gründer von Huawei und so weiter, okay, der ist vielleicht nochmal eine Generation vorher, aber dort passiert ja genau dasselbe umgekehrt. Ja? Und bei China könnte man aber auch sagen, vielleicht haben die noch nicht die kulturelle Diversität vor Ort im Land, aber das kann man nun von den USA absolut nicht behaupten. Und deswegen, wenn man ehrlich ist und dann diese Faktoren betrachtet und gleichzeitig sich bewusst macht, wie viele, wie Sie selber gerade sagten, wie viele Inder in diesem Bereich arbeiten und dann jetzt auch glücklicherweise dann CEOs werden und so weiter, aber sie haben es alle nicht geschafft, ihre eigene Firma zu bauen.
Ja, jetzt weiß ich tatsächlich bei Google und Microsoft und Adobe und so weiter gar nicht, ob die es versucht hätten, dann stattdessen eine eigene Firma aufzubauen. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, also wahrscheinlich hast du doch auch ein, zwei Ideen, was man noch tun könnte, um das zu lösen, oder? Weil wenn du quasi diesen langen Frust mit dir schon rumträgst, da hast du doch bestimmt, also ne, das macht ja irgendwie auch erfinderisch, dann kommt oder wird man wahrscheinlich kreativ und sagt, okay, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann...
Also das habe ich auch schon geäußert gegenüber politischen Akteuren. Ja. Es fängt schon bei Themen der, sagen wir, Aufnahme gemacht, ja, über die KfW, dann habe ich 25 Euro bekommen und damit ging es los. Und das war aber auch ein ziemlich zäher Prozess und das geht dann vielleicht ebenso, aber da wäre es schön, wenn vielleicht auch von politischer Seite dort einfach eine Quote geregelt wird, dass man sagt, von den Beträgen, die dort zur Verfügung stellen, müssen 25% dann, so wie vorgeschlagen, an Leute mit Migrationshintergrund oder einfach an diversere Unternehmensstrukturen oder Unternehmergruppen ausgezahlt werden, wenn es um Fördermittel dieser Art geht. Alles darüber hinaus, die persönlichen Befindlichkeiten von einzelnen Investoren, wem sie nun vertrauen und wem sie nicht vertrauen, da kann man, glaube ich, nur appellieren, dass dort eine Sensibilität entsteht und diese Leute sich selbst Auflagen geben, anders ihre Investition zu allokieren. Ich kann nur da also ganz speziell appellieren und den Leuten nur nahelegen, genau dieses zu tun, weil es sich einfach immer wieder zeigt, dass eben multikulturelle Teams wesentlich effizienter arbeiten, als wenn man homogene Teams bildet, weil sie einfach Dinge nur aus einer Perspektive sehen. Ja. Und die ganze Dynamik, die wir im Silicon Valley erleben, aber eben mittlerweile auch in Städten wie Berlin und Amsterdam und anderen und London sehen, ja, kommt durch Diversität und Vielfalt.
Ja, und ich hätte wirklich gedacht, das hat sich schon rumgesprochen bei Investoren und ich hätte auch vor allem gedacht, deswegen bin ich echt so ein bisschen verdutzt, dass gerade Investoren ja sehr viel auf KPIs gucken und auf, weißt du, die da also sehr zahlengetrieben sind. Und also ich bin bei dir, dass es vielleicht in der Seed-Runde, wenn man nur eine PowerPoint oder Pre-Seed oder so, ne, wenn man also quasi noch in der konzeptionellen Phase ist, dann vielleicht schwierig ist. Aber danach, wenn man also sobald man im Prinzip belegen kann, dass man auf dem richtigen Weg und dass man auch ein guter Unternehmer ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also du siehst meine Verdutztheit, ne? Deswegen, also verzeih mir die bitte.
Sie,
ja?
Aber ich höre sie und wie gesagt, es ist auch nicht ungewöhnlich, diese Reaktion von dir zu bekommen. Wir leben halt einfach nicht in denselben Welten. Ja? Wir werden vielleicht noch mal ein anderes Gespräch führen, da kann ich dir so viele Beispiele nennen, die ich selbst erlebt habe. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ja, es gibt ja weitere Kriterien. Leute, die sehr vermögend sind und sehr viel Geld haben und bereit sind, diese Gelder irgendeinem jungen Unternehmer anzuvertrauen, ja, sind häufig 50 und 60 plus. Ja. Man muss diese Situation sich real vor Augen halten. Und jetzt kommt ein 30-Jähriger und oder Ende 20-Jähriger und sagt, ich habe hier eine wunderbare Idee und ich brauche dafür 5 Millionen. Da ist es einfach in der europäischen Gesellschaft, die Leute, die das Geld haben, sind ältere weiße Männer und das liegt ja in der Natur eines jeden Menschen. Deswegen ist es auch schwierig, da absolute Vorwürfe zu machen. Ja. Aber man vertraut Geldern, auf die man ja danach keinen Zugriff mehr hat, Leuten an, die vielleicht vom ähnlichen Schlag sind, vom selben Schlag sind, die eine ähnliche Stereotype haben, den ähnlichen Charakter haben, ja, die ähnlichen Humor haben, weil dann tickt man ähnlich. Und das Ergebnis ist halt, dass dann Leute, die einfach zu fremd sind, außen vor sind. Und da brauchen wir Leute wie ein Obama, die dann zeigen können, hey, es gibt auch seriöse Schwarze, denen man Geld anvertrauen kann, die ein seriöses Studium abgeschlossen haben und am Ende nicht das ganze Geld mit Drogen verballern oder ähnliches. Ja, also ich überspitze das. Aber das sind doch die Überlegungen, die jeder privat mit sich machen muss und überlegen muss, vertraue ich dem das Geld an oder nicht? Ja, und es geht hier um große Beträge und da geht es um persönliches Miteinander, ob man da auf derselben Wellenlänge ist, ob man sich versteht, ob man sich vertraut, ob man glaubt, dass der Gegenüber ehrlich ist und sein Problem. Und da fällt es halt einfach vielen Leuten schwer zu sagen, okay, jetzt gibt es halt Menschen, die anders aussehen, aber eigentlich sonst sind es wie wir und dann da mitmachen wollen.
Und sag mal, da wurde jetzt gestern auch gerade announced, dass 60 Top-Managerinnen aus Deutschland den Venture-Fonds, ich glaube, er heißt Encourage Ventures, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, gegründet haben, um eben Frauen zu fördern. Ist das hinterher vielleicht auch ein Thema, dass ich weiß nicht, bei VCs eben auch mehr Diversität sein müsste, wenn du sagst, man investiert in Personen, die eigentlich so sind wie man selbst, dann fehlt es ja vielleicht an dieser Stelle noch.
Ja, absolut. Also natürlich müssen, also dass jetzt Frauen gefördert sind, das ist die Frage, ja? dass Frauen mehr oder expliziter gefördert werden, Entrepreneure zu werden.
Ja, jetzt Frauen, aber das könnte ja, man könnte jetzt auch sagen, theoretisch, ich kenne jetzt keinen einzigen, also um es jetzt mal, was ich am Beispiel Behinderte, ich kenne keinen einzigen VC, der einen Behinderten irgendwie in seinem Partnerkreis hat oder sowas. Ne? Und vielleicht kommt man da eben dann auch nicht dazu, irgendwie dafür sensibilisiert zu sein. Ne? Und genauso mit People of Color oder LGBTQ. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten, weil vielleicht gibt es
auch Beispiele. Also das würde ich genauso unterzeichnen. Da gibt es genügend Beispiele und Leute, die halt einfach außerhalb dieses Sichtfelds sind. Also die Leute, die so anders sind, als man selber sind und deswegen man mit denen keinen Kontakt hat, man kommt ja gar nicht erst auf die Idee, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube, da deswegen, also es ist eine Sache der Aufklärung, es ist eine Sache der Bildung und es man kann es nicht von der Vorwurfsseite nur betrachten und sagen, hey, warum macht ihr das nicht, sondern die Leute, die dort diese Rollen haben, Gelder vergeben zu können, in Investitionen, also Investitionsfinanzierung vorzuschießen. Man muss sich auch in deren Position versetzen und gucken, wie deren Denkmuster funktionieren. Und dennoch ist es ein Problem, dass es so ist, wie es heute ist. Ja? Denn deswegen müssen wir es thematisieren und deswegen muss es auf den Tisch kommen, dass das, wie es jetzt ist, nicht gerecht ist, Investitionen nicht fair verteilt werden. Aber man muss nachvollziehen können, aus welcher Motivation diese Leute das machen. Und auch sie machen das nicht einfach, weil sie den Schwarzen nicht leiden können oder den Behinderten nicht glauben oder die Frau für unfähig halten, sondern weil sie vielleicht einfach nicht in ihrem Scope ist und dann im zweiten Schritt diese vorurteilenden oder vorverurteilenden Bedenken kommen. Und die müssen wir ausräumen.
So, jetzt Osman, das war ein super tolles Gespräch, muss ich sagen. Ich sage jetzt deswegen mal so, weil ich frage jetzt nicht, ob wir was vergessen haben oder noch was ergänzen, weil wir könnten jetzt noch ewig reden, glaube ich. Es war anders geplant, das Gespräch. Wir wollten eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, nur über eure Finanzierungsrunde sprechen, aber ich finde die beiden Themen, die waren so wichtig und so naheliegend, dass wir dann nochmal drüber sprechen und ich finde, du hast das ganz großartig auch rübergebracht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also es war wirklich spektakulär und ich muss sagen, Lukas Kadowski, ich ziehe jetzt erstmal den Hut, dass er den Glauben für dich wieder an die Investorenszene zurückgebracht hat. 15 Absolut. Millionen Euro, ihr sucht Mitarbeiter, ihr wollt stark wachsen. Du hast gerade, glaube ich, sehr gut rübergebracht, was du für ein Typ bist und auch welche Kultur ihr bei euch pflegt und prägt. Von daher, ich hoffe, es gibt ein paar Bewerbungen und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und dann vielleicht also dieses Gespräch nochmal irgendwann fortsetzen.
Ich danke dir vielmals, jederzeit wieder. Bis dahin.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, damit sind wir durch für heute. Das war Osman Dumbuyar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super Gespräch. Wie gesagt, mal ganz anders als sonst. Auch sehr unerwartet für mich, muss ich sagen. Es war also nicht vorbereitet. Hat man wahrscheinlich hier und da ein bisschen gemerkt. Also von daher, sorry, falls es hier und da vielleicht ein bisschen geholpert hat. Aber ich fand es ein tolles Gespräch, unglaublich wichtig. Und von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören, für euer Interesse. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische und uns allen noch einen wundervollen Fußballabend. Wir drücken die Daumen und hören uns hoffentlich morgen früh in allerbester Laune wieder. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis morgen.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Ciao. Oh.